Warum hat es euch nicht nach Berlin oder Hamburg gezogen damals? Also ich weiß nicht, wie es in München war. Man hat natürlich so gewisse Vorurteile und Klischeevorstellungen, aber.
Thomas ist ja von Hamburg
Ich bin,
gekommen.
genau, ich kam ja von Hamburg nach München gezogen, 1977 schon, habe aber direkt in das Haus bin ich gezogen, in dem Justin wohnte. Da waren nur Wohngemeinschaften und Nutten in dem Haus. Und wir lernten uns da
Also alles wie
kennen.
zu Hause
Wir
quasi.
waren Wohngemeinschaften, wir waren
Wie
keine
St.
Nutten.
Pauli fast.
Ja, nee, es war, naja, aber genau, das ist auch wieder was, was man mit München gar nicht so verbindet. Eher, also war sozusagen sehr St. Pauli von daher. Nein, aber ich fand eben auch immer München sehr reizvoll, weil ich auch ein großes Faible so für Anarchismus und so hatte. Und Hamburg ist ja noch eine sehr liberale Kaufmannsstadt. Und München hatte ja mal diese Räterepublik und die verrückten Märchenkönige und hatte Fassbinder und Disco. Also München war nicht immer sehr viel interessanter.
Wann
Ich
hat
kann
sich
diese
das geändert?
Vorurteile gegenüber München überhaupt nicht teilen. Ich habe ein völlig anderes Münchenbild, also so ein Fassbindereskes Münchenbild. Und auch eine Queerstadt immer gewesen für mich und so.
Oder Achternbusch ist ja auch.
Achternbusch. Du hast genau den genannt, wegen dem ich eigentlich hingezogen bin. Ich habe in Hamburg die Achternbusch-Filme gesehen, in einem kleinen Programm, also im großen Programm, Kino im Abaton, und habe gedacht, da will ich, wo sowas ist, so eine merkwürdige, widerspenstige, verhakte, eben gar nicht so flüssig wie der Hamburger Patriziergeist funktionierende Art zu denken, da wollte ich hin und habe dann auch Achternbusch am ersten Abend, wo ich in München angekommen war, auf einer Lesung sogar kennengelernt. Achternbusch hatte ich genau gerade vergessen. Nee, und nach Berlin wollten wir damals alle nicht. Wir haben sogar richtig Berlin gehasst, ist ein zu großes Wort, aber es gab zum Beispiel von den einstürzenden Neubauten 1982 oder 81 eine Tour, die hieß die Berliner Krankheit. Und wir waren sogar auf demselben Label damals, auf Zickzack. Und wir haben dann eine Tour hinterhergelegt, die hieß die Westdeutsche Gesundheit. Also wir hatten auch immer eher so ein Affirmationsspiel. Wir fühlten uns immer eher bundesrepublikanisch. Berlin viel zu sehr sich darin sonnend, so eine Ausnahmesituation zu haben. Setze ich eigentlich bis heute fort, so meine Vorbehalte gegenüber Berlin, obwohl ich da dauernd hin muss. Und es ist auch sehr nett und da viele tolle Sachen sind und spätestens seit Techno auch musikalisch auf jeden Fall maßgeblich wurde. Aber damals waren da eher nur so diese Endzeit-Bands.
Ja,
Und wir hatten
diese
viel mehr
Romantiker.
Lust an Pop und so, ne? Hamburg schon dann eher noch, da war ich zwar jetzt gerade weggezogen, aber wir waren ja auf dem Hamburger Label. Unser erster Auftritt war in der Hamburger Markthalle. Wir wurden von vielen als Hamburger Band wahrgenommen. Wir sind ja auch jetzt schon wieder seit Jahren auf einem Hamburger Label bei Buback. Das heißt, Hamburg ist schon ein interessanterer Referenzrahmen für eine Band wie uns immer gewesen als Berlin, oder?
Ja.
Aber in München war wirklich nicht viel anderes, um das zu sagen. Da waren wir schon eher so Einzelvögel, schräge Typen, die auch nicht in irgendeiner Szene aufgehoben waren. Und man musste tatsächlich, 1979 sind Justin und ich weit raus in die Provinz gefahren, um The Gang of Four live zu sehen und danach zu sagen, wir gründen auch eine Band.
Der Schorsch Kamerun lebt ja auch in München, ist ja auch von Hamburg nach München runter. Also es
Ja, der lebt, glaube ich, inzwischen überall, weil er ja immer am Theater ist und
Ja.
dann geht es immer weiter mit dem nächsten Stück.
War aber jahrelang da.
Ja, war
War
schon.
jahrelang da, jetzt ist er, glaube ich, gerade in Düsseldorf
Alles
angekommen
klar.
und so weiter. Aber irgendwie, Berlin hat halt immer das auch, dass alle sich so einig sind in der Art Kulturproduktion, die sie haben. Da gibt es irgendwie gar nicht so den Stachel. Und ich glaube, das ist eigentlich, also für mich persönlich ist es interessanter, da zu sein, wo nicht alle sozusagen um denselben Kuchen rumschnüren und versuchen irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Und in Berlin kommt ja heute noch dazu, dass es dann noch mal verschärfter ist, weil dort auch gleichzeitig die Regierung sitzt und gleichzeitig sozusagen hat sich der gesamte Kulturkuchen angesiedelt. Und die bedingen sich so gegenseitig jetzt und das nullt sich vielleicht auch irgendwie aus irgendwo. Also ich möchte lieber irgendwo von außen drauf blicken.
Wird ja auch immer spießiger und Fasnobter im Prinzip Berlin, ne?
Ja, die Kinder heißen alle, haben wilhelminische Vornamen, man hat sein Häuschen in der Uckermark. Also diese Definition der Bürgerlichkeit, der neuen neo-wilhelminischen Bürgerlichkeit sozusagen, ist natürlich amüsant zu beobachten und da alle paar Wochen mal hinzukommen. Aber ich finde es auch, ich will gar nicht Teil der Kulisse dieses neuen Deutschlands sein. Und da ist man natürlich auch in Bayern ganz gut bedient mit dieser merkwürdigen Idee man darf auch austreten, der Freistaat und der ganze Kram. Ist ja eine sozialistische Idee gewesen. Also diese ganze Verfassung beruht ja sozusagen auf der Revolution. Und da kann man sich sozusagen schön was in die Tasche lügen und sagen, wir sind hier nicht ganz so nah die Staffage für Frau Merkel und Herrn Wowereit.
Ja, also eine Band wechselt ja auch nicht einfach so einen Ort. Also ist ja auch nicht so wie eine, keine Ahnung, wie ein Ehepaar, das umzieht oder so, sondern es sind ja dann immer sozusagen ganz fünf individuelle Leute in dem Fall für uns, von unserer Seite aus gesehen. Und es ist ja auch bei zum Beispiel dem Golden Zitronen, wie wir auch vorhin schon genannt haben, ja auch so, das wird als Hamburger Band wahrgenommen, obwohl auch nicht jeder dort wohnt. Und das ist ja oft so, ungefähr wo man angefangen hat, das ist dann die Zuordnung.
Ja, die wohnen inzwischen, die meisten wohnen ja auch schon woanders bei denen.
Ja gut, irgendwann hat man vielleicht dann doch mal Familie oder sowas in der Art. Und
ja, oder irgendwo muss das Geld auch zum Teil herkommen.
Andere freie Projekte, klar.
Zusammenhänge, die das dann definieren. Aber es gibt halt einfach irgendwo so eine Art Headquarter, wo so die Fäden zusammenlaufen, würde ich sagen. Und das ist bei uns ganz eindeutig in München geblieben. Auch wenn natürlich ganz, ganz viele, die wir kennen, irgendwie natürlich inzwischen auch in Berlin gelandet sind. Es gab dann den ersten Exodus in den 80er Jahren nach Berlin, dann kam der Exodus nach Köln, dann kam der Exodus nach Hamburg und dann sind sie, ab da sind eigentlich alle nur noch nach Berlin gegangen. Also kann man so zusammenfassen. Egal, ob das jetzt Künstler oder Schriftsteller, die Leute, die du vom Anfang vom Schreiben her kanntest, die sind, ist doch fast keiner mehr in München geblieben, sind alle weg. Und mit den Bands ist es vielleicht auch so, oder die gibt es dann gar nicht mehr in der Regel.
Also. Ja, stimmt. Also ihr seid ja eine von den wenigen, ich meine, gut, Zitronen gibt es noch, Tokotronik wären jetzt 25, glaube ich. Aber sonst löst man sich ja dann irgendwann auch mal auf, ja, ab 50.
Alle wieder auch so gebildet.
Fehlfarben haben sich reformiert und so. Das ist immer schwierig, finde ich. Also das haben wir eben nie gehabt. Wir haben nicht mal eine Sekunde sozusagen Herzstillstand in dieser Band gehabt, wo man sagen müsste, jetzt geht's wieder los. Also es war immer klar, die Band gibt es und nicht, oh, jetzt machen wir mal wieder was, sondern die Band gibt's. Und andere Bands, die sich teilweise mal kurz aufgelöst hatten, finde ich, irgendwie ist es sehr selten gut gegangen, so eine Reunification. Ne?
Ja, meistens ist es an den historischen Moment gekoppelt, dass plötzlich wieder so eine Art Revival für solche bestimmten Geschichten gibt, Nachfolgebands, und dann, ja, da könnten wir auch wieder anfangen. Und dann ist es aber eigentlich nur oft so eine Art Aufwärmen dieser Sache, die da irgendwann mal auch abgeschnitten war. Und das bringt ja nichts. Deswegen ist es eher bei uns wirklich immer wieder, es geht immer weiter und immer wieder neu sozusagen.
Jetzt auf dem neuesten Album hast du, Thomas, aus deinem letzten, war das der letzte Roman, Lookalikes, oder der vorletzte?
Nö, ist der letzte.
Der letzte.
Also der neueste.
Die Heldin im Prinzip noch mal ein bisschen verbraten, zumindest, ja, also in einigen Stücken.
Ja, das ist Josephine einfach einer gewissen Ideenarmut geschuldet.
Also, genau, ist das was Ökonomisches?
Man beschäftigt sich mit irgendwelchen Dingen und wir reden ja auch oft auch noch untereinander über diese Dinge. Ich schreibe ja auch nur über Sachen, die in aller Munde sind, im gewissen Sinne. Das ist immer sehr nah an den Diskursen, die sowieso gerade sind, dran, was ich da so an Büchern schreibe. Und dann ist das oft auch in den Songs, das war eigentlich immer schon so, seit ich eben Romane, tue, ich schreibe ja erst Romane, seit da gab es die Band schon 15 oder 16 Jahre, als mein erster Roman kam. Aber da gibt es dann danach, eigentlich ab dem ersten Roman, The Church of John F. Kennedy, gibt es das auch schon, die Böhmen in Texas, da haben wir die ganze Zeit auch musikalisch uns, wir haben das eben einfach auch gehört, diese böhmischen Bands in Texas und so, und dann gibt es da eben Überschneidungen eigentlich, aber das liegt eher daran, dass diese Songtexte eben oft auch, ich finde es echt schwer, Songtexte zu schreiben, und die sind eben auch nicht so wichtig. Die gibt es nie als erstes bei uns, sonst gibt die Musik. Und dann braucht, das ist schön, wenn man eine menschliche Stimme hört, also her mit irgendwelchen Wörtern. Und dann ist es manchmal das, was mir dann auch gerade sowieso im Kopf rumgeht. Oft kommt aber auch die Platte erst und dann erst der Roman. Und dann sagen die Leute, ach, das kennen wir doch schon aus den FSK-Songs oder so. Es ist einfach ungefähr zeitgleich, das, was einem im Kopf rumgeht, sich da irgendwie auch niederschlägt. Vielleicht ist das auch gar nicht so gut, aber mir fällt echt dann auch nichts Tolles anderes ein.
Ich meine, ich finde die Texte schon wichtig, aber trotzdem ist es natürlich, dass das viele Leute hören, immer denken, bei deutschen Texten, dass da so immer so ein Autor gibt, also wie bei anderen Bands auch, und die Musik wird dann entsprechend dazu gemacht. Und
das haben wir im
Produktionsprozess eigentlich anders.
Ja.
Ich denke, jetzt zum Beispiel bei dieser Platte ist es garantiert so, dass so ganz viele Diskurse, die uns natürlich alle beschäftigen mit dem ganzen Postkolonialen, das ist halt dann eingeflossen, und die Bilder, die du in deinem Roman dafür findest oder diese Platzhalter, die tauchen halt dann genauso in den Songtexten auf. Und im Endeffekt denke ich, ist es schon so, dass es so eine Idee, es gibt ja immer so eine komische Sperrigkeit, was wir da singen müssen. Also es hat schon so was Brechtweilisches, sehr oft, wo man dadurch... Ja,
wir müssen das. Ich meine, Sie
ja, ich war parallel. So. Jetzt wird ein Text gemacht. Wir haben eine Melodie entwickelt. Wir überlegen, was singen wir jetzt zu der Musik. Dann machen wir zusammen so eine Melodie. Thomas geht nach Hause, kommt mit so ein paar Wörtern wieder. Dann werden die auch vielleicht ein
bisschen. Zusammenhangslose Wörter.
Ja, dann werden die von anderen noch vielleicht ein bisschen. Das lässt sich besser so singen. Ja, gut, können wir auch so machen und so. Aber es ist auf jeden Fall schon klar, dass diese Texte. Denke ich schon, auch in so einem, immer auch was Fremdes zu der Musik nochmal zusätzlich dazu bringen. Wir sitzen da nicht so drin, nicht wie bei, bei vielen Popbands, wo das sozusagen nochmal so eine Art der Zuckerguss obendrauf ist, so eine Bestätigungsgeschichte, wo sich das einfach verdoppelt. Und ich denke, bei fast allen Texten ist es so, deswegen sage ich ja singen müssen, weil es wirklich zum Teil echt schwer ist, sich so ein Text, der dann auch so von dem Vokabular irgendwie nicht so einfach zu singen ist und auch gerade dadurch natürlich so eine Art Witz zum Teil entsteht oder also dieser Verfremdungseffekt ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. So sehe ich es. Deswegen versingen wir uns ja auch bis zum heutigen Tag dauernd, weil es immer so ein paar Stellen gibt, wo man super leicht stolpern kann, auch fast so zungenbrecherartige Geschichten durch die Alliterationen oder die Ähnlichkeit der Wörter, die sich so nur so ein bisschen verändern, solche Geschichten.
Das gilt aber für mich, der ich die dann eben sozusagen zu Papier oder Bildschirm gebracht habe, ja auch. Also ich finde auch zum Beispiel dieses Josephine Baker und ihre Freunde zu singen, extrem anstrengend, auch für mich natürlich sozusagen, geht mir dann genauso, weil der Text selbst sperrig ist und die Sperrigkeit und die Abweichung von dem, wo die Musik gerade hin will, ja bewusst sozusagen nicht nur in Kauf genommen wird, sondern teilweise auch hergestellt wird.
Ja, aber ich meine, das ist wirklich ein Extrembeispiel, weil wie schreibt man einen Text so ein 7/8-Takt
Stück? Ja, ja, auch das noch.
Ja, ich denke jetzt schon, so von deiner Sprache würde ich jetzt sagen, gibt es vergleichbar dann im Endeffekt wahrscheinlich nur Thomas Bernhard, der auch schon so eine musikalische Sprache hat, die fast so rhythmisch schon sofort ist. Und dann gibt es das eher Karlauerhafte, was du ja auch hast, was Ilfriede Jelinek halt so stark auch hat, dass immer so Sätze sich so gleich leicht verändern, aber dann es total dagegen läuft. Der eine Satz geht in die Richtung, der andere geht sozusagen eigentlich wieder wie zurück, ist fast gespiegelt und es sind fast dieselben Worte, aber es ist eine andere Bedeutung. Und solche Sachen machst du halt auch dauernd. Und es ist natürlich schwer zu singen, weil man oft beim Spielen dann in so einem Groove drin ist und dann ist natürlich viel leichter eigentlich zu singen I love you oder irgendwas, aber dann muss man was Kompliziertes denken, was sozusagen oft den Sinn halt konterkariert oder so. Und das denke ich, ist wichtig dabei. Aber die Rhythmik von dem, was du schreibst, ist ja auch komplett mit der Musik. Da arbeitest du ja auch dran, ja. Auf jeden Fall.
Aber nicht so schön wie bei Thomas. Also Thomas Bernhard ist ja fast mathematisch. Mhm. Also Jelinek ist eher, finde ich, treffend, weil es dann wieder ausbricht und auch schwer wird oder auch sperrig wird, ne? Sperrig wird. Und wie so Klötze da drin rumliegt und so, ja. Nee, aber eigentlich ist es das Reklam-Reimlexikon, was diese Texte eigentlich im Endeffekt verantwortet. Wenn das da nicht drinsteht, kommt es auch nicht in unsere Lieder so ungefähr. Obwohl Fukushima Badesteg stand da sicher nicht drin. Ja, Carlos?
Oh, Entschuldigung.
Soll uns nicht stören lassen?
Nö, genau. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Wir machen gar nichts.
Nichts passiert. Ja, die Heldin von Lookalikes, das war der Ausgangspunkt. Du wurdest von der Jungle World.
Josephine Baker.
Genau.
Ja.
Unter anderem, du wurdest von der Jungle World gefragt, ob es ein feministisches Album sei.
Hallo.
Das hast du verneint, aber dich gefreut, würdest dich freuen, wenn man es so interpretiert. Oder dass das einem wiederum eine mögliche Lesart ist. Und es stimmt schon, also Frauen spielen eine prägnante Rolle, nicht nur in den Texten, auf dem Cover sieht man eben diese 60s Lady. Soll das eigentlich diese Beate Glasfeld möglicherweise darstellen? Oder?
Ja, wir haben also erstmal ist natürlich klar, dass ein Album, in dem viele Frauen vorkommen oder porträtiert werden quasi, nicht unbedingt deswegen sozusagen, das Album muss deswegen nicht unbedingt wirklich ein feministisches sein, könnte genauso misogyn sein. Man könnte die Frauen ja ganz übel in Szene setzen, wie es ja auch meistens geschieht. Insofern ist das ja noch nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass es ein feministisches Album ist. Aber wir haben eben tatsächlich mehrere dieser Figuren im Bild, wie Erykah Badu, Josephine Baker, Gypsy Rose Lee, wen denn noch?
Ich denke, in der Art, wie es gemacht ist, ist es auf jeden Fall klar, dass es nicht misogyn sein kann, weil es sind ja alles sozusagen komplette Liebeserklärungen oder höchste Wertschätzungen, indem man sozusagen denen einen Song widmet, sozusagen. Es geht ja um so eine Art andere Form der Geschichtsschreibung, die man eigentlich sozusagen gegen eine landläufige dagegen setzt, indem man so einen Popsong über solche Personen macht, die vielleicht in dem Kontext sonst nicht verhandelt werden. Und das Cover ist vielleicht genauso, weil wir haben dann eigentlich aus einer Modezeitschrift ein Foto gesucht, was aus demselben Jahr ist.
68 war das, oder?
Als die Ohrfeige sozusagen stattfand. Es ist aus einer deutschen Modezeitschrift ein Foto, ein kleiner Ausschnitt. Da war natürlich die ganze Person drauf, mit Frisur und allem. Und der Ausschnitt wurde gewählt und weil man dann in dem Sinn keine Treppe braucht, weil die ja aus dem deutschen Wald sozusagen da raustritt, würde ich sagen. Und mit irgendwie war diese Geste, wie die Frau da steht, mit diesen Stiefeln, und die waren ja unten auch so ein bisschen abgeschnitten, das hat sowas, dass es jetzt wirklich eine Konzentration und sowas sein kann, dass man denkt, die könnte auch raustreten und so. Gleich mit dem Fuß irgendwo hintreten. Und gleichzeitig ist es aber auch eine gewisse Attraktion, also vielleicht so was Jane Fonda-artiges, ich weiß nicht genau. Es ist einfach so ein Gefühl, was man bei dem Foto halt hatte.
Aber wir haben ganz gezielt nach einer Person gesucht, die man irgendwie für das, was für uns Beate Glasfeld darstellt, halten kann. Also wir haben irgendwie so eine Vorstellung gehabt von Beate Glasfeld als einer gut angezogenen, eigentlich eine Art Modette, sozusagen so eine modartige 60er-Jahre Prä-Hippie, elegante junge Dame, die sich sozusagen entscheidet, den Alt-Nazi Kiesinger zu ohrfeigen. Und da fanden wir eben dieses Bild so toll, weil dieses etwas steife 60er-Jahre-Kleid, was ein bisschen moddig auch ist, und dann den Wald, der natürlich auch der Wald von Majdanek sein kann oder so. Es ist immer dieser Wald, der Wald ist irgendwie immer auch Lars von Trier oder David Lynch oder eben wirklich bei Claude Lanzmann die Wälder um die KZs. Diese Birken, das sind ja auch so Birken, so ein bisschen nordisch. Also das alles schien uns einfach dann ein gutes Bild zu sein für die ja immer noch nicht ganz klar lesbare Titelgebung Akt eine Treppe hinabsteigend, die ja natürlich als herabsteigend...
Die Genre-Referenz hatte eigentlich mit der politischen Situation gar nichts zu tun.
Damit ging aber alles los, weil wir haben gesagt, unsere Musik...
Es wäre kubistisch.
Unsere Musik kam uns plötzlich...
Kann man von allen Seiten sehen?
Ja, genau, dass es so etwas ist, was man aus verschiedenen Facetten betrachten kann. Das hast du jetzt im Gespräch schon gemerkt, dass es so auch so funktioniert.
Eben, also wir haben gedacht, was ist das eigentlich für eine komische Musik, die wir jetzt spielen? Die ist irgendwie kubistisch. Dann haben wir gedacht, das wäre doch toll, irgendwie ein Titel für das Album, wo dieses kubistische klarkommt. Dann fiel dir, glaube ich, ein, Duchamps einziges kubistisches Bild oder so hieß doch Akt eine Treppe herabsteigen. Dann haben wir gedacht, wir wenden das auf Beate Glasfeld an. Das war übrigens vor der Diskussion um ihre Bundespräsidentinnen-Kandidatur.
Hat uns kalt erwischt.
Genauso hat uns kalt erwischt, dass Duchamp vor 100 Jahren in München war und plötzlich alles von Duchamp redete. Diese Linie, eine Frau lässt sich herab sozusagen, oder hinab, besser gesagt, und müsste eigentlich sozusagen von oben kommen, in diesem CDU-Parteitag war es, glaube ich, und dem Typ eine auswischen. Das ließ sich dann, glaube ich, gar nicht so ganz halten, weil sie musste, glaube ich, auf eine Bühne hochgehen, um ihm zu ohrfeigen. Aber der ganze Akt des sich herablassens oder hinablassens, um das zu tun, das ging für uns dann plötzlich so zusammen. Das ist schon irgendwie ziemlich vielschichtig.
Hat ja auch was Märtyrerinnenhaftes ein bisschen, dass sie sich dazu herablässt, diesen Mann zu berühren einfach.
Eine sehr großzügige Geste auch, also eine mutige Geste. Und genau, das war eigentlich der Gedanke, dass auch diese Frau Insofern ist die auch noch wie Josephine Baker und so mit an Bord. Yes. Durch den Titel des Instrumentals, des einzigen, eine Ohrfeige für Kurt Georg Kiesinger.
Ja, und es ist ja auch so ein wichtiges Bild irgendwie, finde ich, in der deutschen Nachkriegsgeschichte, auch wenn es davon keine wirklichen guten Fotos gibt. Aber es ist so ein Bild, man hat so ein Bild im Kopf von so einem Akt, den es nicht wirklich abgebildet als Foto gibt. Die sind ja alle ganz schlecht. Die Fotos, die es davon
gefilmt hat man damals auch nicht.
Ja, es gibt bei YouTube. Ja, aber das sind, glaube ich, nur einzelne Fotos. Oder ist es irgendwie
so, dass sie da wirklich doch vom Erzparlament runtergeht, ja, dann ja, über klar. diese sozusagen Bühne und dann wieder ein bisschen hoch?
So schlecht, dass man wirklich keine wirkliche, sagen wir mal, eine visuelle Vorstellung davon wirklich hat. Also wir haben dann so gesehen, dass sie irgendwie so eine Art Twinset oder sowas angehabt haben muss. Aber weil wir als erstes recherchiert hatten, wie sie angezogen war. Aber da das unglaublich schlecht und grobkörnig ist, kann man gar nicht viel erkennen. Und das fand ich jetzt auch super, dass man irgendeinen so einen Moment in der Geschichte nimmt, von dem es eigentlich nicht wirklich eine Visualisierung gibt. Und die Musik ist ja im Endeffekt dann auch dieses Kubistische, haben wir als Begriff gewählt, weil ist auch so komisch ist mit der Musik, dadurch, dass wir so viele Patterns verwenden, also fast so Loops, die wir selber spielen, steht das im Endeffekt, die Musik, die ist so wie so ein Klotz, steht sie und gleichzeitig spult sie sich aber so ab und verändert sich so minimal und in diesen ganzen, wie wir uns ineinander sozusagen die einzelnen Instrumente gegeneinander setzen. Und das gibt halt dieses komische Gebrochene.
Ja, und das Gebrochene erzeugt aber auch dieses Kantige. Also bei Kubistische sind ja auch diese harten Linien und irgendwie dieses etwas raue, ungeschlacht. Und irgendwie kubistische Bilder sind ja fast immer nie einfach so gefällig. Es hat immer schon irgendwie so was seltsam, auch Konzeptuelles, Gebrochenes. Und das hat uns eigentlich schon alles inspiriert.
Und dann fanden wir noch ganz reizvoll eben dieses Wort Akt umzudeuten von nackter Frau hin zu handelnder Frau. Ne? Also der Akt, der Act. Etwas zu tun. Das hat uns auch noch gefallen, ja. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man, wenn man diese Gespräche darüber, wie wir sie jetzt führen, nicht kennt, vielleicht gar nicht irgendwie mitkriegt und man kauft dann irgendwie so ein Album, da ist so eine Frau im Wald ohne Kopf drauf und hinten heißt ein Titel, eine Ohrfeige für Kurt Georg Kiesinger, reicht auch schon. Aber wenn man so, wie wir jetzt drüber redet, dann macht es auch Spaß, sich zu erinnern, wie das alles so auch so zusammenkommt, weil so arbeitet diese Band eben auch.
Ne? Auf der anderen Seite ist es aber nicht so ausgedacht, wie es jetzt vielleicht klingt, sondern es entsteht einfach so, wie wir jetzt auch reden und plötzlich ist einem klar, dass es so viele Bedeutungen für das eine Ding dann auch gibt und vieles entsteht erstmal so aus so einem Gefühl. Mhm. Also so das
intuitiv und dann hinterher kommt eine Interpretation.
Das wäre doch gut und das klingt doch so wie und dann geht es auch viel über so Assoziationen und plötzlich ja, das wäre doch ganz gut. Und plötzlich ist man irgendwo, wo man nicht gedacht hat. Und erst indem man es dann wieder so dieses Foto gefunden hat, ist wieder was anderes klar geworden. Also das ist, so ist ja oft bei der kreativen Arbeit, dass man vorher gar nicht so weiß, was das Material eigentlich ist. Das Material findet dann selber sozusagen den Ort, wo es hin will.
Und das ist ja eigentlich wie beim Malen eben auch. Also das ist so ein anderer Umgang, das ist nicht so gedacht und man weiß schon genau, wie ein Bild wird, sondern im Prozess entsteht es ja auch.
Und speziell im Kollektiv einer Band, nochmal anders als vor der Leinwand mit zwei Händen oder am Laptop mit zwei Händen als Autor oder so. Das ist auch noch die Magie eben von so einer Band, also diesem Kollektiv.
Ja, Gruppenprozess, eine Gruppendynamik. Genau.
Klar, der auf jeden Fall ziemlich lustig ist, weil wir ihn ja schon lange exerzieren.
Boah, jetzt haben wir richtig lang geredet. Ich glaube, ich habe fast nie auf meinen Zettel geguckt. Das hatte ich noch nie, weil ihr einfach selber so...
Kannst du, wenn du willst, mal kurz nochmal drüber gucken.
Ihr habt mir die Stichworte gegeben.
Nee, die du also, aufgeschrieben hattest.
Ja, zum Schluss. Ach, ich wäre jetzt auf ein paar einzelne Stücke, die ich gehört habe, kurz eingegangen. Stichwort Identität. Vielleicht zum Schluss, also was mich interessiert, ihr brüstet oder ihr steht als Band oder du als Autor stehst dafür, ein männlicher Feminist zu sein?
Wolltest sagen, ihr brüstet euch damit, männliche Feministen zu sein?
Ja, das weiß ich ja nicht, wie es bei den anderen
das ist. Brüstet ist gut.
es ist nichts, wofür du dich schämst. So, du sprichst es aus. Es gibt sicher mehr als dich, aber du bist einer, der es ausspricht. Eine Frage wäre gewesen, ich nehme an, ihr seht es, ihr seid da in der Band ähnlicher Meinung, also die anderen Bandmitglieder wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber habt ihr denn persönlich eine Erklärung dafür, warum so wenig Männer sich als solche bezeichnen. Ich meine, es gibt unzählige Männer, die sich, die gegen gegen Rassismus kämpfen, die gegen Antisemitismus kämpfen und sich um die Fahnen hochhalten. Warum da nicht? Das sind universelle Menschenrechte und Werte.
Ich nur kurz als Fußnote zu deiner Frage. Es bezeichnen sich leider auch viel zu wenig Frauen als Feministinnen. Das ist nämlich das nächste.
Wäre vielleicht die erste Übung mal.
Das ist nämlich ein Riesenproblem, dass also einfach jetzt würde ich sagen, dass bei den meisten Frauen auch so die Meinung vorherrscht, dass die Arbeit ist getan und wir können alles machen, was wir wollen, wir müssen es nur machen und das ist nicht der Punkt, würde ich sagen.
Ja, aber in linken Kreisen, wo ich mich dann hier auch bewege, sind es die Frauen dann schon mittlerweile, oder zunehmend, aber immer noch nicht die Männer dann trotzdem nicht, auch nicht die Linken.
Das muss einfach was mit so einer schwachen Männlichkeit zu tun haben, die es einfach sich nicht leisten kann. Also das hat wieder direkt mit dem Männlichkeitsbild, unter dem man sozusagen als genetisch männliches Wesen groß wird in dieser Gesellschaft, zu tun, wo, glaube ich, ein unglaublicher Druck herrscht und man sich nicht die Blöße geben kann, sozusagen einen universellen oder universalistischen politischen Anspruch in dem, was ich jetzt mal unter Feminismus zusammenfasse, zu sehen. Weil man dann peinlich errötet, als wenn man irgendwie im Puff erwischt wird oder... ist pervers sozusagen, glaube ich, für viele Männer, weil ich erlebe das ja selber manchmal und hier in Freiburg habt ihr ja noch einen anderen, Klaus Teweleit, der sagt das ja auch oft von sich. Ich saß auch schon mit Klaus Teweleit zusammen irgendwo als Feministen auf irgendeinem Podium. Das wird als anrüchig betrachtet, weil es sozusagen eine Schwäche eingesteht, die in diesem Konzept Männlichkeit nicht vorgesehen ist. Aber verrückterweise, wie du selber sagst, wird es in anderen, in Post kolonialen Zusammenhängen oder Antirassismus-Diskursen oder ganz stark natürlich im klassischen linken Diskurs, wo ja auch Leute, die nicht der Arbeiterklasse entstammten, für die Arbeiterklasse eintraten, so wie ich jetzt als nicht dem weiblichen Geschlecht direkt entstammend, außer dass es meine Mutter war, die mich zur Welt brachte, trotzdem dafür mich setze. Ich kann doch darin einen universalistischen politischen Approach sehen und nicht nur Approach, sondern auch Ansatzpunkt in einer sonst, finde ich, ziemlich da niederliegenden Dissidenten-Szene, sehe ich einfach in dem Komplex Gender schon seit jetzt 10, 15 Jahren den Ansatz überhaupt zu dem Politischen hin, wie es eben in Generationen vor uns möglich war, über den Begriff der Klasse zu dem politischen Denken und Handeln zu gelangen, zur exakten Differenzierung und so weiter. Und ich empfinde das auch als eine ganz schwache Sache, dass das von den meisten Männern als leicht anrüchig oder geradezu lächerlich gesehen wird, wenn man dann sagt, wieso, du bist doch ein Mann. Aber ich bin ja kein Mann, ich tue ja ein Mann sein und das tue ich aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Regeln, die dieselben sind, weshalb andere Frauen sein tun, ne? Aber nicht sind. Ich glaube einfach nicht an diese identitären, festen Dinge und auch unsere Musik ja nicht und unsere ist sozusagen genauso ozeanisch. Ne?
Aber ich glaube, dass das jetzt nicht nur aus einer so Schwachheitsposition ist, sondern wirklich auch so ein falsches politisches Verständnis, weil ja doch viele dann irgendwie Feminismus als so ein Teil von Identitätspolitik begreifen. Also, dass sie denken, ich als Frau, ich als Mann kann irgendwie gar nicht wie eine Frau tun oder so. Mhm. Also, so man, es wäre so fast schon, wie kann man sagen, so eine komische Art von Ermächtigung, wenn ich dann sozusagen für Feminismus eintreten würde und sehen eigentlich diesen, was du schon genannt hast, universellen Aspekt dabei, dass man einfach eine andere politische, gesellschaftliche Struktur will, sehen die dann in erster Linie gar nicht. Mhm.
Ich muss gerade an Critical Whiteness denken, ja, also wo man dann auch sagt, ich als Weiße kann mir doch nicht anmaßen, für die Schwarzen zu sprechen und für sie zu kämpfen. Ne? Also das ist so,
da kommt wo, ja, ich, genau.
wo,
ich,
wo es anfängt, ein bisschen pervers ja, zu werden.
Weil dann eben hinterrücks das geschlossene identitäre System wieder sich erhebt und so. Und, oder auch so ein ganz komischer altlinker Gedanke eigentlich von Betroffenheit. Ich muss betroffen sein als Migrant, als Frau, als Schwule, als sonst wie marginalisierte Person, um mich in diesem Interesse politisch äußern zu dürfen. Das ist doch eigentlich sehr fatal, ne? Aber eine Sache, die bei Justin jetzt eben noch anklang, ist natürlich auch noch da. Und das erinnere ich auch noch sozusagen selber, als ich mich erstmal so richtig begeistert habe, auch für oder es überhaupt kennenlernte, sowas wie dekonstruktiven Feminismus, dass ich dann damals so einen Roman namens Tomboy geschrieben habe, wo ich auch noch dachte, naja, Männer dürfen das jetzt nicht transportieren, dieses Thema. Das gehört wirklich denen, die es erstmals formuliert haben und entdeckt haben quasi. Das sind Frauen gewesen, wie Judith Butler, Donna Haraway und so weiter. Oder vielleicht auch vorher schon Sylvia Bowenschen oder eigentlich auch schon und Simone de Beauvoir vielleicht. Aber das darf ich jetzt nicht in meinem Roman männlichen Figuren zuschreiben, weil dann komme ich ja in die Falle dessen, was man jetzt auch als Väterbewegung oder sonst wie kennt, dass Männer so anfangen zu winseln und sagen, wir möchten auch gerne weinen dürfen und so. Also ich weiß auch noch, wie sich das anfühlte, wie ich dachte, ich kann jetzt zwar als Autor das irgendwie abbilden, aber darf es noch nicht Männern zuschreiben, weil das ist der fatale, perfide Aneignungs-Move, der ja immer wieder geschieht. Und der den Frauen auch was wegnimmt. Also auch da verstehe ich eine gewisse, einen gewissen Einwand, wenn der denn so ist. Aber bei den meisten Männern ist es, glaube ich, eher auch teilweise Machterhalt natürlich. Ne? Und das ist, die Frauen sollen mal ihr Ding regeln und dann kriegen sie vielleicht mal wirklich gleich viel Geld. Aber ne? Also es wird, glaube ich, manchmal auch von oben herab gesagt, natürlich. Ich bin auch, also es ist ja jährlich, kommen diese Umfragen jetzt immer zum Tag der Frau. Ich werde das auch jedes Jahr wieder gefragt und jetzt habe ich auch mal Schluss, also ich will jetzt nicht immer dasselbe sagen. Wie ist das denn so? Sie können Sie als Mann Feminist sein und alle sagen immer, nein, natürlich nicht, aber die haben total recht und so. Aber dieses natürlich nicht, ich als Mann natürlich nicht, ist natürlich auch eine Position des Machterhalts, ne, der männlichen Position, die spricht. Also es ist ziemlich komplex. Das ist genau wie ich zum Beispiel auch Probleme immer wieder hatte, als heteronormierter Mann, mich sehr, sehr stark für Schwule oder überhaupt sozusagen queere Sexualitäten einzusetzen. Wurde auch immer gesagt, ja, aber du bist doch heterosexuell, wird dann gesagt. Ich dann gesagt habe, wieso, es gibt doch Fag-Hacks, ich bin ein Fag-Hack. Und dann haben alle gesagt, nee, Fag-Hacks sind Frauen. Ne? Also schwule Männer werden nur von Frauen gemocht. Weil wenn Männer schwule Männer mögen, gehen sie auch mit denen ins Bett, so ungefähr. Und ich dann, nee, ich möchte aber gerne als heteronormierter Mann klar machen, dass ich total beeinflusst bin durch großartige Kulturtechniken, die man von Jack Smith oder so gelernt hat, und will auch zumindest sowas wie ein Fag-Hack sein dürfen, als jemand, der schwule Kulturtechniken bewundert, verehrt. Und dann haben alle gesagt, dann habe ich gesagt, okay, das waren dann Amerikaner, haben gesagt, I'm a male Fag-Hack. Und dann haben sie alle noch mehr gelacht, das gibt's einfach nicht. Ne? Und dann musste man sagen, ja, okay, dann bin ich eben kein male Fag-Hack, sondern bin ich einfach eine Fag-Hack sozusagen. Ne? Es gibt keine andere Möglichkeit in diesem sprachlichen System, als sich sozusagen so dann zu verorten. Und so kommt man dann vielleicht auch zu dem Feminist sein. Also eigentlich ist man dann Feministin.
Ja, nur so geht's, Eier abschneiden.
Jetzt sich vielleicht spielen, ich schon 21 nach.
Okay. Aber das würden wir doch hören, das würden wir doch hören.
Aber wir können trotzdem.
Kein Mensch da.
Sollen wir trotzdem mal hochgehen, zum Ende kommen und ihr trinkt wieder was? Vielen, vielen Dank.
Du hast ja auch ein schönes Schlusswort gemacht mit dem Eier abschneiden.